Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Der FC St. Gallen beendet die Saison als Vizemeister und träumt schon jetzt vom Cup-Sieg. Der FC Basel erlebt nach dem Double im letzten Jahr eine komplette Bruchlandung. Und beim FC Luzern startet mit dem neuen Trainer die neue Ära. Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Hallo zusammen und herzlich willkommen mit Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und heute gibt es ein bisschen eine spezielle Folge. Und zwar schauen wir auf drei Clubs, Klick Neuer, auf den FC Luzern, auf den FC Basel und auf den FC St. Gallen. Starten tun wir mit der Aktualität, mit dem FC Luzern, und ich mache das mit meinem Kollegen Daniel Wirsch von der Luzerner Zeitung. Ja, Dani, es hat eine grosse News gegeben heute an diesem Montag, und darum nehmen wir auch ein bisschen später auf, allen ein kleines Sorry, wo ich schon darauf gewartet habe auf den Podcast, weil es gibt eine News, der FCL hat endlich einen Trainer gefunden. Wer ist es?
Es ist der Jörg Udo Portmann. Er ist ein Einheimischer, er ist ein Luzerner, der im Nachwuchs ist, die letzten 6 Jahre U-Mannschaften gehabt, von der U15 an bis zur U19 hat er 4 Mannschaften trainiert. Nacheinander. Und wir sind natürlich alle über die Faustdicke überrascht. Wie soll ich sagen? Wir sind geflasht, oder wie sagen wir heutzutage? Ja, wir hätten jetzt eigentlich wirklich nicht erwartet, dass er das wird, obwohl wir im Vorfeld ja ein paar Mal über ihn schon berichtet haben. Etwa vor 4-5 Wochen mal der Roger Wehrli, der Meistercaptain vom FCL, der ihn ins Gespräch gebracht hat und gesagt hat, ja mal, der hat die Fähigkeit, er hat damals schon trainiert gehabt, so 20 Junior Nachwuchsmann, und er hat gesagt, er ist ein Strateg, hat ein gutes Fußballverständnis und so weiter, und hat einfach aus dem Umfeld von Luzern gehört, dass der wirklich ein Kandidat könnte sein. Wir haben die aber immer noch gedacht, gell, Raffi, wir zwei. Ja, jetzt ein Trainer, der Eschenbach und Camus höchste aller Gefühle bei den Aktiven trainiert hat. Ja, das kann doch fast nicht sein, dass er Trainer wird vom FCL, Cheftrainer, Nachfolger von Mario Frick. Und Molde hat sich dann halt rauskristallisiert in den letzten Tagen, über das Wochenende, dass es doch kann sein, dass ich dann auch noch einmal müssen nachgreifen musste. Und bin zwar immer noch nicht überzeugt gewesen, dass er wirklich der Mann ist, und habe dann gleich noch in eine Meldung gebracht, oben mit Bild und so. Ein bisschen Glücksgriff, wenn wir ehrlich sind. Und es ist mir dann doch heute im Verlauf des Tages ist der durchgedrückt, dass er wirklich ist. Und wir haben ihn dann können vermelden. Ich bin ein bisschen vor dem FCL dann noch ein bisschen, haben wir einen Vorsprung gehabt, aber nur wenig leider. Aber immerhin schon gestern Abend prominent bringen können.
Genau, und am 5 ist dann die Meldung rausgekommen, Jörg Udo Portmann ist der Trainer. Ich glaube, das, was die erste Frage ist, wo eigentlich alle Fragen, die ich mich auch gefragt habe, schon die ganze Berichterstattung, wieso in aller Welt heisst der Udo? Ich glaube, du weisst es.
Ja, das hat mit dem Udo Jürgens zu tun, mit dem Schlagerkomponist und Sänger, der vor x Jahren, glaube ich, 1965 hat er 17 Jahre blondes Haar geschrieben, und Udo Portmann muss als junger Fußballer, aus vielleicht eben so im Alter von 16, 17 Jahren, mit seinen blonden Haaren ein bisschen dem Jürgen Klinsmann gleichen haben, am deutschen Weltmeister 1990. Und dann hat es irgendwie das 17 Jahre blondes Haar, jetzt hat dann irgendjemand, glaube ich, zu ihm gesagt, so wie ich es gehört habe. Und daraus, weil Udo Jürgens ja das gesungen hat und komponiert hat, das Lied, hat man ihm Udo gesagt. Das ist noch eine spezielle Geschichte, finde ich. Ja. Irgendwie noch reizvoll.
Auf jeden Fall. Und eben der FCL, es war jetzt die letzten Wochen immer Diskussionen gewesen, für all die, die wir ein bisschen von aussen dran noch ein bisschen reinholen. Wir sind da zu Luzern und vielleicht ein bisschen in unserem eigenen Film. Der FC Luzern ist nicht weitergegangen mit dem Mario Frick. Es war ein gemeinsamer Entscheid gewesen, offiziell. Man hätte auch ein bisschen herausgespürt, dass der Mario Frick vielleicht auch ein bisschen ein stärkeres Kader hat will. Er hat immer wieder gesagt, dass es noch 2-3 Verstärkungen braucht, um eben vielleicht mal einen Cup-Sieg holen, vielleicht auch bei den Top 6 landen und nicht in den unteren 6, wo man jetzt eben 7 geworden ist, schlussendlich am Schluss von dieser Saison. Und man kann jetzt schon sagen, diese Wahl ist sicher auch ein bisschen in die Richtung, dass man eben finanziell schon auch ein bisschen enger satteln muss. Also ich nehme an, der Jörg Udo Portmann kann jetzt nicht kommen und sagen, hey, ich will 3 Verstärkungen, wie es der Mario Frick gemacht hat. Ein anderer Trainer, André Breitenreiter ist gehandelt worden, Raffi Wicki, Ludovic Mannia, grosse Namen im Schweizer Fußball, die hätten wahrscheinlich eher noch Forderungen gestellt.
Das ist ganz sicher der Fall, dass die natürlich einiges teurer gewesen wären, dass er kommt jetzt zwar, der Portmann kommt auch 3-Jahres-Vertrag bis 2029 über, oder hat überkommen, und Von dem her, es ist natürlich ganz in einer anderen finanziellen Sphäre, ganz sicher. Das muss fast so sein. Ich würde mich wundern, wenn es anders wäre. Aber sie geben ihm doch eine gewisse Absicherung. Er hat Familie, zwei Kinder und so. 49-jährig Sportlehrer ausgebildet, von dem her auch noch gut breit abgestützt. Aber zurückzukommen auf Verstärkungen von Mario Frick, die er gefordert hätte, die er gerne hatte, zwei, drei Spieler erfahren, die die Jungen mitgezogen hätten, das ist garantiert so, da hat er schon recht gehabt. Also das ist natürlich ein Punkt, wo für mich ganz klar an die Clubführung geht, dass der Udo Portmann dann nicht nur eine Juniorenmannschaft hat, es sind ja mehrere arrivierte Spieler gegangen, Spadanudo, Carveina und so weiter, Julian von Moos, den man nicht übernommen hat, definitiv. Und dort müssen sie natürlich schon auch noch Ersatz finden, oder? Gute Spieler, die diese Spieler wieder ersetzen, oder wenn möglich sogar noch ein bisschen besser, dass der Udo Portmann nachher auch wirklich einen guten Klapp unter dem Füdel hat, wenn man jetzt in der Formel 1-Sprache würde reden, sonst hast du keine Chancen im Rennen, oder?
Das ist sicher auf jeden Fall so. Gleichzeitig kann man auch sagen, es ist auch ein Zeichen dafür, dass man eben gute Nachwuchsarbeit geleistet hat. Der Sportchef Remo Meier hat immer wieder gesagt, dass man nicht nur Spieler ausbildet, was man jetzt viele gemacht hat, und Mario Frick hat 22 Eigengewächse in der Super League debütiert, sondern dass man auch einen Trainer ausbildet. Und gleich haben alle, wenn er das gesagt hat, nicht an Udo Portmann gedacht, sondern alle haben an Michel Rengli gedacht. Und das ist jetzt nicht geworden.
Ja, das hat sich aber schon recht früh rauskristallisiert. Und dort mache ich ein bisschen Vorwurf auf die Clubführung, dass man mit dem Michel nicht früher ein Gespräch gesucht hat. Er war die letzten vier Jahre U21-Trainer, 2023 noch Promotion League gewonnen, als erster Verein in der Schweiz mit Junioren, mit einer Nachwuchsmannschaft. Und das haben wir nicht so estimiert, was genau die Gründe sind, wo hinten dran sind, wieso dass man den Michel Renkli nicht genug hat. Das wissen wir nicht so genau. Das müssen wir noch mehr abklären. Aber es ist für ihn natürlich schon ein ganz harter Schlag in die Magengegend, wo er schwer verdauen wird jetzt gerade. Und ich denke, dass man dort schon vorab hat, vielleicht müssen wir ja miteinander arbeiten, vier Jahre. Und vorher schon, insgesamt sind es fast 12 Jahre gewesen, als er beim FCL war, mit einem Abstecher, ein halbes Jahr zum FC Basel U21 trainiert und wieder zurückgekommen, dass man dort nicht näher dran war von ihm, dass man ihm nicht vermitteln konnte. Es reicht er sehr wahrscheinlich halt nicht, hier zu Luzern zu rüssieren als Cheftrainer. Geh doch zuerst in die Promotion League oder die Challenge League. Gute Erfahrungen sammeln auswärts. Das ist meine Meinung.
Ja, dass es sicher vielleicht in Kommunikation dann ein schwierig ist, weil der Michel Renkli dann nach aussen relativ klar gesagt hat, dass er den Job will. Irgendwann ist wie klar gewesen, okay, entweder wird er FCL-Trainer oder er muss ganz gehen, also Cheftrainer von der ersten Mannschaft, weil als Nachwuchstrainer, wenn du so klar sagst, hey, ich will den Job, wird es natürlich schwierig. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss, bevor wir dann eben weitergehen, wir reden über drei Clubs in diesem Podcast, sicher auch noch die Frage, in welche Richtung soll es denn gehen? Weil eben, man hat jetzt viele eigene ausgebildet und so weiter. Jetzt nimmt man einen Trainer, der eben Junge ausgebildet hat, gut und recht. Auch eben sehr viel Vorschusssorbeeren hat. Gleichzeitig fragt man sich auch gleich, wo geht der Weg hin vom FCL?
Also für mich tun sie natürlich die Erwartungen gehen ein bisschen runter, würde ich sagen. Es war der Mario Frick, ist ein erfahrener Trainer gewesen. Er hat sie in der Barrage geredet, ist von Vaduz gekommen. Er hat eine super League-Saison mit Vaduz, ist mit 36 Punkte abgestiegen, aber hat eine ganz starke Saison mit den Liechtensteiner, die ja wirklich nicht ein teures Kader haben. Und das ist natürlich jetzt beim Udo Portmann anders. Also die Erwartungshaltung ist jetzt eigentlich so, ein Nachwuchstrainer trainiert viele Nachwuchsleute vom FC Luzern. Man geht diesen Weg. Sehr sympathisch, habe ich das Gefühl. Es kommt bei den Fans super an, denke ich. Bei den meisten, nicht bei allen. Ich habe schon negative Reaktionen gehabt auf den Udo Portmann. Aber insgesamt ist ja das der Luzerner Weg ja schon sehr interessant und kommt gut an. Gerade im Schweizer Fußball, im Gesamten. Beim Verband ist vorbildlich, wie sie eigene Leute einsetzen und so debütieren. Eben 22 Leute, haben wir vorher gesagt, hast du gesagt, eben Mario Frick eingesetzt hat, debütieren lassen hat. Und das geht ziemlich sicher so weiter in dem Mass. Jetzt hoffen wir natürlich, dass von unten immer wieder Talent kommen. Jetzt hat Mario Frick auch gesagt, in der U19 sind da schon wieder ganz gute Spieler, wo er sich hätte vorstellen können, dass er die einsetzt und geblieben wäre. Und dürfen wir, glaube ich, schon positiv gestimmt sein, aber halt Top 6 wird relativ schwierig. Im Cup hat er hoffentlich einen anderen Plan als der Mario Frick oder ein bisschen mehr Glück, ich weiss auch nicht. Und könnte das noch ganz gut werden.
Aber eben gleichzeitig ist schon auch so, es ist halt schon auch schwierig, wenn man so viel nur auf Jugend setzt. Ja. Wobei, irgendwie geht es ja gleich auf. Wir sind jetzt in dieser Saison mit dem Lukas Ferreira und André Vasovic wieder zwei Eigengewächse. Sind wieder Stammspieler geworden, sehr junge Spieler und die funktionieren. Immer wieder kommen die nachher, aber man fragt sich ja schon, ist irgendwann das Potenzial auch erschöpft?
Ja, aber ich kann natürlich auch nicht genau sagen, was da drinnen ist. Oder? Wir haben da so viel Zeit, haben wir jetzt auch nicht, dass wir noch ein Nachwuchsspiel schauen können. Aber eben, der Mario Frick hat gesagt, dort in der U19 hat er auch wieder Talent gehabt. Und das hat der Udo Portmann kennt sich ja bestens aus. Wahrscheinlich ist er noch einiges näher dran als der Mario Frick bei den jungen Leuten, bei den jungen Spielern. Und wie gesagt, wenn er das auch schafft und überzeugen kann als Trainer, gute Taktik, gute Aufstellung wählt, motivierend ist er. Ich habe nur positive Reaktionen bis jetzt von den Leuten, die ich meine Geräte, die mit ihm zusammen geschafft haben. Zum Beispiel der Marcel Werder, der Sportchef ist vom SC Cham, hat ihn in den höchsten Tönen gelobt. Ja, Sozialkompetenz sehr hoch. Er weiss, was er von den Spielern verlangen kann. Das Einzige, was er gesagt hat, wo man natürlich ganz klar, das hat er noch nicht, dass er weiss natürlich die Erwartungshaltung, er weiss, wie die ist, aber wie es der ist, als Cheftrainer die öffentliche Erwartung und auch die Medienerwartung zu erfüllen und mit dem umzugehen, das muss er sicher auch noch lernen und das gehört halt auch dazu.
Gut, dann sind wir definitiv gespannt, wie das wird denn sein unter dem Jörg Udo-Portmann. Danke vielmals für die Diskussion. Merci, Dani.
Gerne.
Und jetzt schauen wir auf den FC Basel. Wir machen das mit dem Christoph Kieslich, einem Reporter von der BZ Basel. Und man kann wirklich sagen, FCB, boah, man ist glaube ich einfach froh, wenn die Saison durch ist. Christoph, wie ist so ein bisschen die Gefühlslage? Am Schluss hat es noch das 0-4 gegeben in Lugano. Ich glaube, eine ganz verkorkste Saison jetzt auch wirklich noch zu einem schlechten Ende gekommen, oder?
Das ist absolut so. Wer es gesehen hat, hat einen himmeltraurigen Auftritt vom FCB gesehen. Und ja, ich habe so formuliert, dass alle drei Kreuzschläge, nachdem jetzt die Saison gestern zu Ende gegangen ist, sehr enttäuschend, die Saison aus Basler Sicht.
Man hat ja extrem hohe Erwartungen. Natürlich, letztes Jahr das Double geholt, oder? Jetzt Rang, also nicht einmal Europa, oder? Also das ist ja schon sehr enttäuschend, oder, für den FCB.
Ja, also die Fallhöhe könnte ja aus Basler Perspektive gar nicht höher sein. Nach Meistertitel, Cup-Sieg und dann durchaus berechtigterweise hat man vor der ersten Champions League-Teilnahme seit 2017-18 träumen dürfen, dass eben von der Höhe auf Platz 5 abstürzen und nicht einmal im Europapokal dabei sein können. Das ist quasi so eine Höchststrafe. und die Quittung für eine schlechte Saison.
Eben, und die Quittung ist ja also umso heftiger, wenn man überlegt, was alles passiert ist in dem Jahr, oder? Also in dieser Saison. Man hat den Trainer gewechselt, da haben wir das auch schon mehrmals diskutiert, oder? Man ist den Ludovic Mania entlassen. Und dann auf den Stefan Lichtsteiner gewechselt und besser geworden ist es eigentlich überhaupt nicht.
Nein, also die nackte Zahl belegen das zumindest. Der Ludovic Mania ist noch über alle drei Wettbewerbe gesehen, auf einen Punkteschnitt von knapp 1,6 gekommen und der Stefan Lichtsteiner jetzt in seine 17 Spiele im FCB, gerade mal auf ein Pünktchen, 1,05. Also ja, allein die Zahlen verdeutlichen, dass der Trainerwechsel ein Schlag ins Wasser war. Ein Trainerwechsel, den ich auch jetzt fast 4 Monate später aus meiner ganz persönlichen Warte nicht wirklich nachvollziehen kann. Ganz abgesehen davon, dass er zur Unzeit damals vorgenommen worden ist. Man erinnert sich, ein paar Tage bevor der FCB 3 Kapitale gespielt hat in Liga, im Europacup und im Schweizer Cup. Und dann war es das traurige Los vom Stefan Lichtsteiner, dass er die ersten 3 Spiele mit seiner neuen Mannschaft verloren hat und damit quasi schon noch der erste Woche alle Saisonziele in den Sand gesetzt waren. Schlechter kann man nicht anfangen. Und besser geworden ist es nicht. Man muss festhalten, es ist schlechter geworden. Also zum Schluss hat die Mannschaft wirklich beklagenswerten Druck hinterlassen.
Aber das ist ja schon noch erstaunlich, weil gleichzeitig haltet man am Stefan Lichtsteiner fest, oder? Also es gibt jetzt nicht unbedingt Anzeichen, dass man da Ende Saison sagt, okay, gut, ich glaube, wir müssen etwas ändern, weil eben, also so wie der FCB jetzt auftreten ist, jetzt auch gerade zum Abschluss noch zu Lugano, ist natürlich immer der letzte Eindruck, der auch hängen bleibt. Aber das zeigt ja schon irgendwie, also alles stimmt da nicht in der Mannschaft.
Ja, sie hat jetzt zum Schluss völlig verunsicherte, verzagte, resignierte Eindruck hinterlassen, fast schon Zerfallserscheinungen, so wie dann die Mannschaft schon in Championship Round startet ist, war es ja schon so, dass das Erreichen der Europapokalplätze hing ja schon am seidenen Faden. Das ist schon relativ schnell auch erledigt gewesen, ja, weil Sion durchzogen hat. Der FCB geht jetzt als notabene zweitschlechteste Mannschaft aus der Meisterrunde raus. Nur der Meister FC Thun hat noch weniger Punkte geholt. Auch natürlich eine kleine Ironie der Geschichte. 5 Spiele, 4 Niederlagen. Ja, ich glaube, dass in der Clubleitung, gerade auch beim David Degen, der Stefan Lichtsteiner, mehr Kredit besitzt, als er sich jetzt in den knapp 4 Monaten am Fußballplatz Basel hätte erarbeiten können. Die Leute sind, glaube ich, ähnlich, Fans sind ähnlich resigniert wie die Mannschaft selber im Augenblick. Der Lichtsteiner hat ja einen Vertrag gekriegt bis 2029, das kann man nicht daran erinnern, in letzter Zeit, in den letzten 20 Jahren, wo er den FC Basel verfolgt, dass jemals ein Trainer eine längere Laufzeit gekriegt hat. Angekündigt worden ist er damals als langfristiges Projekt. Das hätte man gern glauben wollen oder auch nicht so recht daran glauben können, weil der FCB das ja in den letzten Jahren nicht unbedingt vorgelebt hat, die Kontinuität auf dem Trainerposten. Man darf festhalten, dass der Lichtsteiner jetzt unter David Degen, in den 5 Jahren David Degen, der 9. Trainer ist. Aber item postuliert worden ist es so. Und er geht jetzt mit sehr, sehr wenig Rückenwind in die Vorbereitung auf die neue Saison.
Ja, und es hat nicht nur einen Trainerwechsel gegeben, sondern auch einen Sportchef abgegangen, oder? Dani Stuck ist nicht mehr beim FCB. Was hat denn das jetzt für einen Einfluss?
Ja, wahrscheinlich ein massiver Einfluss. Also irgendwie auf eine Art, da die Saison natürlich diese verkorkste Saison natürlich auf Fehleinschätzungen in der Clubführung, in der sportlichen Leitung beruht, in der Zusammensetzung vom Kader, eine gewisse Überschätzung auch des Kaders der vergangenen Saison, dann ja auch erst in den letzten 2 Monaten in Reform performt hat oder soll man sagen überperformt hat, Lauf angelegt hat, angeführt vom entfesselten Xherdan Shaqiri. Jo, die Mannschaft ist am Ende des Tages überschätzt worden. Die neuen Spieler, die im Sommer dazugeholt worden sind, im gleichen Maßen, durch die Bank die Erwartungen nicht erfüllen können. Und insofern hat natürlich auch der Abgang von Daniel Stucki, der selber ja auch relativ neu in der Position ist, also die Meistersaison war seine erste. Die zweite, darf man sagen, ist auch mitziehen, Beitrag, dass sie in den Sand gesetzt worden ist. Also hat insofern sein Abgang auch eine gewisse Konsequenz oder ist konsequent, dass er sich zurückgezogen hat von dem Posten. Und jetzt ist der FCB dabei, sich da mehr oder weniger komplett neu aufzustellen. Jetzt gerade in diesen Tagen, in diesen Stunden wird jetzt das wohl festgezurrt, dass von Manchester United, und zwar aus der Akademie von Manchester United, 2 Menschen kommen, ein Deutsche, der nicht groß bekannt ist vom Schweizer Markt. Der Andreas Herrmann, der etliche Jahre schon bei Manchester United im Nachwuchs-Scouting arbeitet. Und der Marco Filipovic, das ist jemand, den man in der Schweiz vor 10 Jahren ungefähr noch hätte erleben können als Profi beim FC Boom, in der damalige Challenge League jetzt FC Boom. Auch seit 10 Jahren tätig bei Manchester United im Nachwuchs. Und die zwei sollen jetzt bei der Rekrutierung des neuen Personals werden die wohl maßgebend die Rolle spielen. Maßgebend neben David Degen, wo ich das Gefühl habe, dass er als Verwaltungsratspräsident, der sich in den letzten Monaten die Kaderplanung relativ zurückgehalten hat, ich habe das Gefühl, dass er vermehrt wieder Zügel in die Hand nehmen wird, um den FC Basel neu aufzustellen.
Und da gibt es ja noch eine Frage. Jetzt, wenn man Transfers auch anschaut, der Goalie, der Marvin Hitz, ist weg. Ich glaube, es spricht eigentlich vieles dafür, dass jetzt der Jonas Omlin dort wieder zwischen die Pfosten kommt. Ist das so? Oder was ist da so ein bisschen das, was man munkelt am
Ja,
Rüchni?
das ist auch unser Stand, nachdem der Jan Sommer abgesagt hat. Das wäre natürlich eine Lösung der Herzen, seine Rückkehr zum FCB. Aber ich meine, Jan Sommer ist nur so gut und hat nur so viel, schauen wir, so viel im Trank. Der kann natürlich jetzt, auch wenn es bei Inter Mailand nicht wieder geht, nochmal einen schönen Vertrag machen irgendwo in eine höhere Liga. Und der Jonas Omlin ist jetzt einer der Kandidaten, die ganz vorne stehen. Aber ob es dann tatsächlich wird, Jonas Omlin hat auch ein gewisses Alter. Sein Vorteil ist, er Schweizer, belastet also die Kontingenzliste nicht. Das ist ja beim Marvin Hitz und dem Wechsel vom Heinz Lindner mit ein Argument gesehen. Also das spricht alles für die Jonas Omlin. Was er denn gegen ihn spricht, ist einerseits Alter, aber andererseits vor allen Dingen auch seine doch Verletzungsanfälligkeit, die er jetzt in der Jahre im Ausland gehabt hat. Möglicherweise zaubert der FCB hat auch noch ganz neue Lösungen aus dem Hut. Aber er ist einer von den Kandidaten, ja, ganz klar.
Und was muss jetzt alles noch gehen? Wir schauen jetzt noch auf die alte Saison zurück, aber es ist auch immer ein Führerschauen auf die neue Saison. Was muss alles gehen, dass die nächste Saison eben nicht mehr so verkorkst ist, wie jetzt die war?
Ja, ich glaube, dass es eine relativ große Aufgabe ist. Angekündigt ist ja ein größerer Umbruch im Kader. Nennen wir es ein Ausmisten, mit unseren Worten. Das heißt, am 15. Juni beginnt beim FC Basel bereits die Vorbereitung auf die neue Saison. Im Kalender lügt, sieht man, so viel Zeit ist doch gar nicht bis dahin. Ich würde, und dann am 25. Juli beginnt die neue Super League-Saison. Ich würde mal sagen, wie so oft in jüngerer Vergangenheit, wird der 8. September maßgebendes Datum sein. Das ist nämlich der Deadline Day in der Schweiz fürs Transferfenster. Man kann jetzt nur hoffen, dass sie speditiver dran sind, um ein neues Kader zusammenzustellen. Und da hängt natürlich viel dran. Also du kannst natürlich das Gefühl haben, ich will mich von dem einen oder anderen Spieler trennen. Man muss aber auch erst einmal einen Abnehmer haben, entweder Käufer oder jemand, der Spieler leihweise aufnimmt. Man kennt das alles aus dem Business. Neue Spieler zu holen, das ist auch eine Erkenntnis, die sich in den letzten Jahren ja verstärkt hat. Die Schweiz, Super League, am Ende der Nahrungskette im europäischen Fußball. Ja, dann sind so Transfers sind halt auch sind kein Wunschkonzert. Du kannst nicht mit der ganz großen Banknote wedeln. Und deswegen ziehen sich solche Transfers ja oftmals sehr, sehr lange hin, weil die Spieler dann vielleicht nur auf andere Opportunitäten hoffen. Es wird, glaube ich, eine Herkulesaufgabe. Eindeutig schien mir so eine Maßgabe, die man jetzt vom David Degen auch hätte hören können, dass für seinen Geschmack der Spielerkader der zurückliegenden Saison mit knapp 25 Jahren Altersdurchschnitt, das ist ihm zu alt gesehen. Weil sein Businessmodell mit dem FC Basel beruht darauf, dass er ein relativ junge Talent da ins Schaufenster stellen kann und sie dann gegen den Mehrwert wieder wiederverkaufen kann. Nur mit jungen Spielern, mit neu jüngeren Spielern wird man die ganz große Ziel, also Meisterschaft, also Titel holen in der Schweiz, wird ambitioniert die Aufgabe werden. Ja. Man darf sehr gespannt sein, wie sie die Neuordnung in ihrem Kader ankriegen und in welcher Frist.
Auf jeden Fall. Und sicher, das wissen wir schon, die nächste Saison auch mit dem Stefan Nichtsteiner, trotz der schlechten Bilanz.
Ja, das ist, also man kann halt nur den Clubchef zitieren, das heißt, wir gehen mit Stefan Lichtsteiner in die neue Saison. Wie gesagt, vom David Degen genießt er das Vertrauen. Er wird jetzt komplett die Vorbereitung haben. Bin gespannt, wo er die Hebel ansetzen wird. Begleitet von leichter Skepsis, nenne ich es mal, zumindest von meiner Seite, also er hat jetzt zuletzt über zum Teil doch recht trostlose Auftritt von seiner Mannschaft, hat er gesagt, dass er da schon gute Ansätze erkennt. Er hat sogar von phasenweise mitreißendem Fußball gesprochen. Ich muss sagen, das ist dem geneigten externen Betrachter doch weitgehend verborgen geblieben, der mitreißende Fußball. Aber gut, das ist das Schöne am Fußball, oder? Die Karte werden neu gemischt jetzt in der Sommerpause. 25. Juli geht's los, ohne Europacup. Man kann sich auf einen Hauptwettbewerb konzentrieren. Dann haben wir den Cup. Sind wir sehr gespannt. Er wird trotz Vertrag bis 29, trotz Vertrauensbeweis für seinen Clubchef, wird er natürlich vermutlich sehr viel schneller dann auch unter Druck kommen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. So einfach ist die Rechnung immer im Fußball.
So ist es auf jeden Fall. Ja, dann sind wir sehr gespannt, wie die Sommerpause verläuft und dann eben, wie die neue Saison startet. Danke vielmals, Christoph.
Die Spannung ist auch unsererseits.
Super.
Alles klar.
Jetzt, wenn wir über den FC St. Gallen reden, und ich glaube, das ist definitiv das Segment, wo wir jetzt am positivsten können reden in dieser Saison. Zumindest jetzt so ein bisschen in diesen CA Media Clubs, die wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Der FC St. Gallen ist Vizemeister, steht im Cup-Final gegen Stade Lausanne-Uschi dann am Pfingstmäntig. Also ich glaube, es ist eine grossartige Saison, oder? Zugeschaltet ist jetzt so der Christian Brecker vom St. Galler Tagblatt, der natürlich Experte ist beim FC St. Gallen. Christian, also das ist sensationell, was diese Saison läuft, oder?
Es ist wirklich eine Top-Saison. Trainer und Spieler haben den Top-Job erfüllt. Ich hoffe aber, also ich glaube nicht, dass St. Gallen erst über den Pfingstmäntig jubeln, sondern schon am Pfingstsonntag im Viertel von vier, weil im Schlusspfiff ist im Wankdorf. Es gibt eigentlich gerne zu viel zu bemängeln von dieser Saison. Vielleicht ein, zwei Niederlagen, die wir können vermeiden können, aber schlussendlich war es wirklich ein Parcours gewesen durch die 38 Matches, die überzeugt von A bis Z.
Es ist ja wirklich sehr überzeugend. Gleichzeitig eben, es hat eigentlich gar nicht mal so viel gefehlt und da hat man FC Thun noch einholen am Schluss, oder?
Ja, ich glaube, das darf man nicht so. Das würde man ein bisschen von kennen. Man muss dann schon anschauen, wie der FC Thun vor allem in dieser Meisterrunde noch gespielt hat, bis vermutlich auch nicht mehr ganz nüchtern geschaut haben, irgendwie auf einer Seite verständlich, auf der anderen Seite auch nicht. Aber da soll der FC St. Gallen nicht stören. Nur würde ich dir sagen, eigentlich, die Thun hat dann vier Matches verloren gehabt, bis jetzt auf das letzte in St. Gallen, wo sie sich wirklich nochmal zusammengerissen haben. Aber dort hat in St. Gallen schon deren gut gemacht, wo vorher einfach zu viel Punkte Unterschied gewesen sind. Und Thun hat sich das können leisten. Darum, es wäre vom Messen, jetzt hier noch von einem knappen Rennen zu sprechen. Und das würde dann letztlich auch der Leistung von Thun nicht ganz gerecht werden. Und ja, das ganze Bild vielleicht sogar noch für den St. Galler-Fan ein bisschen traurig machen, weil man dann wirklich das Gefühl, es ist haarscharf gewesen. Das ist es ist wirklich nicht haarscharf.
Das ist natürlich so. Trotzdem eben, also sicher eine sehr gute Saison. Was mich eben schon ein bisschen wundern nimmt, jetzt hat man eigentlich wirklich eben die Vizemeisterschaft, eventuell kommt noch eine Köpsung aber drauf. Und das ist etwas, was irgendwie für mich mega überraschend kommt, dass es so gut funktioniert mit Enrico Maaßen. Aber wenn man mit dir geredet hat in letzter Zeit, ist das eigentlich nie überraschend gekommen. Warum hast du immer gewusst, dass das gut kommt mit Enrico Maaßen und dem FC St. Gallen?
Das ist eine gute Frage. Das war auch irgendwie ein langer Prozess gewesen. Wo der Enrico Maaßen Trainer war im FC St. Gallen, bin ich so mit den Nazien unterwegs gewesen. Ich habe so gefunden aus der Ferne, naja. Dann lernt man ja irgendwann einmal den Mensch kennen und den Trainer und seine Passion und seine Überzeugung, für welche Idee das er steht. Und je tiefer das reingeht, desto mehr merkst du eigentlich, für eine fachkundige Person und unaufgeregte Person, der enormaßen ist. Es war auch ein bisschen das Glück vom FC St. Gallen, dass er so ein bisschen in der Schweiz unter dem Radar gelaufen ist. Man hat dann, also medial hat man ihn bis auf die Ostschweiz eigentlich gerne so wahrgenommen. Und jetzt merkt man, wie gut die Arbeit das so leistet. Wie seriös, er hat ein sehr gutes Trainerteam, wo eine Einheit ist, wo er aber auch Auslauf gewährt im Sinn von jeder, wo er Funktionen in dieser Trainercrew hat, wirklich klare Aufgaben und die nimmt er auch wahr. Also er hat da, er delegiert, ist nicht einer, der alles bei sich vereint. Ja, und dann schlussendlich ist er eine, der sich aufgekämpft hat, aufgearbeitet, auftrainiert. Und St. Gallen ist zwar schon ein bisschen am Limit gewesen, also Limit in der Bundesliga angekommen, Limit, also so ein bisschen im Traumland. Die Bundesliga ist er ja schon gewesen. Und er hat dann einen vermeintlichen Rückschritt gemacht, wo sich aus meiner Sicht ganz klar als Fortschritt zeigt. Jetzt hat er nämlich können, fernab von wirklich medialem Rummel noch mehr justieren, noch mehr an sich arbeiten. Und ich glaube, ich wage jetzt die Prognose, man wird ihn nicht mehr allzu lang sehen in St. Gallen. Das wird mal ein Jahr gehen und dann vielleicht, also einen Vertrag hat er nochmal für 2 unterschrieben. Ich gehe schwer davon aus, dass es sicher noch ein Jahr macht, aber es ist nur logisch, dass der Mann wieder in die Bundesliga irgendwann wird gespielt werden.
Ist einfach Bundesliga-würdiger Trainer. Eben ist er schon Trainer gewesen bei Augsburg, aber ist trotzdem sicher noch mal etwas anderes, jetzt so St. Gallen auch wirklich erfolgreich können schaffen, oder? Was ist denn das, was er effektiv genau verändert hat, jetzt auf diese Saison hin? Weil man muss sich daran erinnern, letzte Saison ist man in der unteren Top, also eben nicht in der Top 6 gewesen, sondern in der Relegation Group.
Ja, letztes ist natürlich, über die letzte Saison hat man viel geschwätzt. Das ist mit dem Europa Cup, wo ja wirklich ein bisschen der Sehnsuchtsort ist vom FC St. Gallen. Ist aber so ein bisschen quer gekommen. Man hätte eigentlich gerne können, so mit dem Team arbeiten und dann in der Rückrunde, respektive nach der Winterpause, ist da passiert, vom FC St. Gallen viel passiert. Man ist nicht mehr gut gewesen. Und dann hat man halt im Sommer neu justiert. Man hat die Hierarchie klarer gemacht. Letztes Jahr hat es in der Ersatzbank viel Arrivierte, keine Etablierte, die gute Löhne bezogen haben. Die hat man ein bisschen weggebracht, dann hat man die Jungen aufgezogen, die Jungen, die jetzt aber auch wirklich so wie gewesen sind, dass er können bringen. Das sind die Herausforderer. Hat ganz klare Achsen gehabt, ganz klare Interfiguren, hat das Spiel noch ein bisschen vertikaler gemacht, noch ein bisschen intensiver, auch ein bisschen geprägt von taktischen Fouls. St. Gallen, es ist nicht ungefähr, dass St. Gallen und der FC Zug die meisten Fouls gemacht haben, so ein bisschen taktische Fouls. Wenn ein guter Goal in St. Gallen, von mir ist die beste Innenverteidigung. Und dann geht es so ein bisschen weiter. Ein Leader wie der Lukas Görtl, der wegen jede Mannschaft noch so gerne in seiner Reihe hätte. Und dann hat man so ein bisschen einen Glücksgriff gehabt mit dem Vogt, der jetzt am Schluss ein bisschen unten durch müssen, der nicht mehr so performt, muss man auch sagen, ehrlicherweise. Es ist irgendwie wie alles aufgegangen, weil man an diesen Rädchen, die man müssen drehen musste, wirklich ertragen hat. Und physisch ist man ganz klar besser gewesen als in der Vergangenheit.
Und dann können wir ja vielleicht auch schon ein bisschen nach vorne schauen in die nächste Saison, oder? Wir sind eben, der FC St. Gallen ist der einzige Club von denen, wo wir jetzt darüber reden, der die Saison noch nicht abgeschlossen hat, eben weil es noch das grosse Highlight gibt, das Cup-Finale. Aber gleich, wie siehst du so ein bisschen, du hast vorhin schon gesagt, Enrico Maaßen wird sicher noch ein Jahr machen. Wie sieht es bei den Spielern aus?
Ja, da ist man schon, der Roger Stilz hat da schon ganze Arbeit geleistet mit Leistungsträgern, die wirklich wichtig sind, die das Fundament auch bildet. Neben den Jungen, wer sagt da eigentlich immer, auch Junge bildet das Fundament. Hat man da einen Vertrag verlängert, Kalfa bis 2029. Und noch weiter, der Einzige, wo man wirklich fix verliert, ist ja der Alessandro Vogt, was schade ist, weil natürlich muss er die Chance packen, aber es hätte mal eine Saison, gerade bin ich in Anbetracht von der letzten Match, hätte eine Saison nochmal in St. Gallen gut tun, wenn er noch mehr im Fokus ist bei der gegnerischen Abwehr, wenn er sich noch mehr muss beweisen. St. Gallen, das Danic hat verlängert, auch sehr wichtig und so weiter, das noch. Ich habe so das Gefühl, St. Gallen ist noch nicht fertig. Also wirklich nicht. Baldé ist der Einzige, wo ich das Gefühl habe, der hat sich auch Optionen, aber ob es die Zürcher, die ist wegen nicht ganz günstig. Aber sonst ist St. Gallen ganz klar ausgerichtet auf eine Mission, die jetzt noch nicht fertig ist. Wo man vielleicht in der Meisterschaft erst nächstes Jahr wirklich zum Sehen bekommt und zum Tragen kommt. Und ich kann mir vorstellen, also ich gehe ja nicht davon aus, dass der FC Thun einmal so wird sein, wirklich nicht. Ich glaube sogar, dass die wird mehr in die Meisterrunde kommen. Aber das ist jetzt einfach das spekulativ. Aber ich glaube, mit St. Gallen muss man in der nächsten Saison in der Liga, in der Meisterschaft, in der Super League, muss man rechnen.
Mhm. Und jetzt eben am Pfingstsonntag, du hast richtig gesagt, jetzt das Ganze kann krönen, indem, dass man endlich den Schweizer Cup gewinnt. Wie wichtig ist das, auch dass das Ganze eben nicht einfach eine gute Saison war, sondern eine sensationell gute Saison?
Das ist natürlich, also das ist ein riesen Berg. Also wenn da nicht kommt, dann ist natürlich, dann wird der ganz positive Gesamteindruck, der wird dann natürlich schon beschädigt, weil es ist jetzt wirklich startlos ein Wusch in der Viert von der Challenge League, in dem Cup-Finale der Gegner. Und es ist nicht der FC Basel, Ibe oder es weiß der Kuckuck wäre. Und da erwartet man jetzt einfach auch einen Sieg. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist es so ein bisschen, ja, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und dann können wir den Cup-Wettbewerb ganz ziehen, und wenn man es gegen Uschi nicht schafft, dass man so klar die Favoriten holen als Zweiter mit einer so einer starken Saison. Mit so vielen verschiedenen Torstützen, mit so vielen Leistungsträgern, das wär der Wahnsinn, wenn es nicht würde schaffen. Und da würde wirklich die Ostschweiz verzweifeln und in Tränen mehr versinken, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen sehr blumig tönt, aber es wäre eine Tragödie, auch für Schluss zu sein.
Ja, aber von dem wollen wir jetzt natürlich noch nicht ausgehen. Stadler Rusch ist der Gegner, also das ist mir wirklich ganz klarer Favorit, wobei man kann sagen, Luzern im Viertelfinale und GC im Halbfinale sind auch Favoriten gegen Stade Lausanne-Uschi, sind beide daran gescheitert. Und jetzt das Finale eben gegen St. Gallen. Und man kann sagen, bei Stade Lausanne-Uschi war es ja, glaube ich, wirklich sogar so gewesen, dass man hätte müssen schauen, dass man die Billette irgendwie wegbekommt. Ich nehme an, das Stadion wird komplett in Grün sein und voll für St. Gallen sein. Das ist wahrscheinlich schon eine Affische, die jetzt ideal wäre, um den Titel zu holen.
Es ist, die Ausgangslage ist perfekt. Es wäre König für den Enrico Maaßen, für die Mannschaft, für die Jungen, für den Roger Stilz, aber natürlich auch für die Ära von Matthias Hüppi. Man weiß nicht, wie lange er noch Präsident sein wird. Aber seit er am Ruder ist, seit er das übernommen hat, hat er vor allem wirklich einen brutalen Aufschwung erlebt. Das muss man so sagen. Mit zwei der Rückschlägen natürlich, aber er ist natürlich auch König von seiner Amtszeit. Ja, es muss einfach jetzt sein. Wirklich. Und es ist halt auch so, Enrico Maaßen hat sich so ein bisschen den Ruf erarbeitet in der Vergangenheit, auch bei früheren Stationen, vor allem auch jetzt in St. Gallen, dass er in diesen K.O.-Spielen irgendwie auch das Glück auf seine Seite kann ziehen. Und ja, meine Prognose ist es 3-0 und das wird der Fall sein. Und dann siehst du St. Gallen. Ist hüllos in St. Gallen. Für ein paar Tage.
Da kann man wahrscheinlich sich so vorstellen, dass dann eben wirklich etwas Grosses passiert. Vielleicht das letzte Mal hat man so erlebt, Meisterschaft 2000, oder?
Genau. Ja, das sind, da ist einfach alles, was ich können laufen ist in die Stadt. Ich kann mich noch erinnern, so, ich bin auch gewesen, dann irgendwie morgen um 3. Ich glaube, es hat irgendwie Sonderzüge gegeben, Richtung Rintel. Und dann ist man einfach erst quasi heimgefahren und hat gerne nicht mehr gelöst. Dann ist einfach reingekocht, weil es alles scheiße war. Ja, es kann durchaus chaotisch werden, aber im positiven Sinne.
Ja, da können wir uns doch freuen. Das kann sicher ein grosses Fest werden. Danke dir vielmals für die Einschätzung. Merci, Christian.
Danke.
Vielen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, vielleicht auch in dieser ein bisschen speziellen Form, dann freuen wir uns über Feedback. Schreibt doch am besten ein Mail an podcast@chmedia.ch und ihr könnt auch den Podcast-App von eurer Wahl Sternchen vergeben und Kommentar schreiben. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster, die kommt dann nicht nächsten Montag, sondern erst am Dienstag. Ihr wisst, es ist Pfingsten und darum kommen wir einen Tag später raus. Bis dahin gibt es aber weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcast. Ich wünsche eine wunderbare Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.